Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute bin ich das erste Mal wieder ganz alleine vor dem Mikrofon. Dafür wird es heute aber nicht weniger spannend, denn heute werde ich endlich das meistgefragteste Thema gefühlt aufgreifen, was so, naja, jetzt mittlerweile hat sich schon ein bisschen beruhigt, aber ich bekomme immer noch Fragen dazu. Und auch auf YouTube ist es mein meistgegucktestes Video. Ich war nämlich vor, ich will es nicht rechnen, sagen wir einfach 2018, Anfang 2018, Januar 2018 war ich für 10,5 Wochen in Florida auf einem Reiterhof und habe da eine Art Praktikum gemacht. Und ja, da war sehr, sehr großes Interesse von eurer Seite aus da, also jetzt gar nicht von dem Podcast her, ihr wisst das ja meist, also die meisten von euch wissen das vielleicht noch gar nicht, aber gerade auf Instagram und auch auf YouTube kamen da sehr, sehr viel Fragen und Nachfragen zu, wie das war, warum ich es vielleicht auch nicht aktuell mehr weiterempfehle. Das erfahrt ihr auch auf jeden Fall auch in diesem Podcast. Und ja, ich würde sagen, bevor ich hier lang schnacke, werden wir auf jeden Fall beginnen. Ich habe das Ganze in einem kleinen Heft aufgeschrieben. Das heißt, es ist super cool. Ich habe sehr, sehr viele Informationen und werde da jetzt hoffentlich auf all eure Fragen eingehen können. Ich denke mal, dass der Podcast relativ lange gehen wird. Deswegen werde ich das wahrscheinlich in mindestens 2 Teile splitten. Das heißt, es kann gut sein, dass auch die nächste Podcast-Folge über dieses Thema geht. Aber ich sag's euch, es ist wirklich eigentlich, denke ich mal, für jeden interessant. Und wenn es nicht für jeden interessant ist, dann könnt ihr hier abschalten und dann in 2, 3 Podcast-Folgen wieder vorbeischauen. Aber hört auf jeden Fall rein, also es ist, ich denke auf jeden Fall, dass da für jeden was dabei ist. Und ich meine, das ist ja auch sehr, sehr spannend, wie der Reitsport in anderen Ländern ist. Ich weiß ja auch, wie gut die andere Podcast-Folge bei euch angekommen ist über das Praktikum von Gloria, die ja in so einem etwas, gruseligen Zustand wiederkam und da auch nicht so schöne Erfahrungen gemacht hat. Auf Sizilien war das, glaube ich. Da gibt es auch eine Podcast-Folge, also schaut ein bisschen weiter runter, wenn ihr die Podcast-Folge noch nicht kennt. Auf jeden Fall werden wir da heute drüber sprechen. Vorweg möchte ich aber noch sagen, dass mein Freund mich darauf hingewiesen hat, dass ich in der letzten Podcast-Folge sehr genuschelt habe und dass die andere Lilly so eine tolle Aussprache hat. Deswegen versuche ich jetzt hier mal ein bisschen deutlicher zu sprechen. Es tut mir leid, wenn das irgendjemand von euch auch getriggert hat. Ich bin halt einfach so eine Nuschelnase und rede auch gerne so leise und nuschelig. Aber ich versuche das natürlich für diesen Podcast hier gut hinzubekommen, damit auch gerne hier zugehört wird. Und dann wollte ich euch auch noch vorweg erzählen, dass ich eine richtig, richtig süße Mail von einer Zuhörerin geschickt bekommen habe. Über die habe ich mich auch sehr, sehr, sehr doll gefreut. Also richtig süß hat sie mir ein Bild von ihrem Pony geschickt, also ihrer Reitbeteiligung, glaube ich. Und hat mir so ein bisschen was über sich erzählt. Und das fand ich so, so toll, weil ihr müsst euch vorstellen, beim Podcast kriegt man ja kein Feedback, was man so sehen kann. Man kann natürlich sehen, wie viele haben sich jetzt diese Folge angehört. Man sieht aber auch nicht, wer. Man kriegt halt keine Likes. Man kann halt nicht daran sehen, irgendwie, ob man Likes bekommt oder so, ob die Leute das mehr mögen. Man sieht nicht, wer dahinter ist. Also man sieht ja nur eine Zahl. Und hier ist ja auch kein, also es können ja auch keine Kommentare geschrieben werden oder so. Das heißt, wirklich nur die Bewertung kann ich lesen. Also wenn ihr eine Bewertung schreibt, kann ich das sehen. Wenn ihr die Sterne gebt und keine Bewertung schreibt, sehe ich das nicht mal. Und wenn ich halt Nachrichten bekomme und dann habe ich jetzt halt diese süße Mail bekommen. Also da habe ich mich sehr, sehr doll drüber gefreut, falls du das hier hörst, mit deinem kleinen Checken-Pony. Ich hoffe, du fühlst dich angesprochen. Und damit auch nochmal ein kleines Appell an alle. Schreibt mir gerne euer Feedback, auch gerne, wenn ihr Verbesserungswünsche habt. So wie mein Freund, der das nicht mir geschrieben hat, sondern gehört hat, als ich geschnitten habe und meinte so, Alter, warum hat die andere Lilly so eine tolle Aussprache und du nicht? Ja, und ich würde mich freuen, wenn ihr mir schreibt oder ja, irgendwie ein Feedback da lasst, damit ich das weiß, was euch gefällt. Und ihr könnt auch natürlich gerne immer Themenvorschläge schicken. Das werde ich auch immer versuchen, noch mit zu beachten in meinen. Ich habe auch schon sehr, sehr viele Ideen noch, aber über Themenvorschläge freue ich mich natürlich auch, weil dann weiß ich ganz genau, da seid ihr interessiert. Und jetzt würde ich auch sagen, reden wir gar nicht länger drüber, sondern jetzt kommen wir wirklich zum Thema Florida. Meine Zeit in Wellington, in der Pferdestadt. Ist das eine Stadt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werde ich euch jetzt von meinen Erfahrungen und der ganzen Reise berichten. Ganz genau, wie dieser Wunsch entstand, mal nach Florida zu gehen, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich mir immer nicht vorstellen konnte, ein ganzes Jahr lang nochmal ins Ausland zu gehen. Ich weiß aber, dass viele mir berichtet hatten damals, dass es halt sehr, sehr viel bringt für die Selbstentwicklung und einem auch weiterhelfen kann. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt ja auch geplant, zu Hause zu wohnen während des Studiums. Und dann habe ich gedacht, okay, möchte ich aber vorher noch mal weg von zu Hause, aber kein ganzes Jahr, weil ich hatte ja auch noch Pferde zu Hause. Zu dem Zeitpunkt zum Glück nur ein Reitpony, der dann auch verkauft wurde in der Zeit. Aber trotzdem wollte ich halt nicht ein ganzes Jahr lang weg, aber wollte halt trotzdem noch mal Erfahrung sammeln. Und zudem war es auch noch so, dass ich noch nicht ganz sicher war, ob ich vielleicht später auch erstmal eine Bereiterlehre machen möchte nach meinem Abi. Und aus diesem Grund habe ich dann gedacht, okay, da eignet sich Florida vielleicht ganz gut, um mal so, 10 bis 12 Wochen hatte ich gedacht, also um den Zeitraum rum hatte ich mir das überlegt, da mal so in den Bereiterberuf natürlich reinzuschnuppern. Natürlich in einem anderen Land ist es nochmal ein bisschen was anderes, aber grundsätzlich ist ja die Arbeit mit Pferden das Gleiche und es ist überall viel Arbeit und überall harte Arbeit. Und ja, aus diesem Grund habe ich dann entschieden, okay, ich guck mal, was so mit Florida, was es da so für Stelle gibt. Ich wusste auch so ein, zwei Stelle von Bekannten, die ich von Turnieren kannte, die auch in Florida waren, die so ein bisschen älter waren als ich und die auch schon in Florida waren, kannte ich so ein paar Stelle, denen ich dann auch auf Instagram gefolgt bin und mir das so angeschaut habe, aber irgendwie hatte ich mich da jetzt noch nicht so richtig beworben oder drum gekümmert. Und dann habe ich an einem Tag auf Facebook in einer Pferdeverkaufsgruppe gesehen, dass eine Frau kommentiert hatte, dass sie Praktikantinnen sucht in Florida, Wellington, in ihrem FEI Ausbildungs- und Verkaufsstall und kein Misten Teil der Aufgabe ist. Also das fand ich auch schon mal gut. Also nicht, dass sie mir zu schade dafür gewesen wäre, aber es ist halt einfach körperlich dann schon relativ viel für mich. Und dann dachte ich, okay, das ist natürlich optimal, wenn man da nicht mal misten muss. Und dann habe ich gesagt, okay, schreibe ich da mal hin und habe sie gefragt, hey, ich würde gerne, das war, glaube ich, noch vor meinem Abi, ich glaube, das war 1,5 Jahre davor, bevor ich überhaupt dahin gegangen bin, habe ich ihr geschrieben, hey, was brauchst du denn? Achso, ich glaube, in der Anzeige stand auch noch AL-Niveau, soll man reiten? Und ja, weiß ich nicht, irgendwie, glaube ich, sonst stand da kaum irgendwie eigentlich Voraussetzungen, außer dass man AL-Niveau reiten soll und Lust auf die Arbeit unter der Sonne hat sozusagen. Und dann habe ich sie angeschrieben und habe geschrieben, hey, was brauchst du denn so von mir? Ich hätte da total Lust, allerdings erst in 1,5 Jahren, ich mache jetzt gerade Abi, bla bla. Und dann hat sie mir gesagt, dass sie ein Reitvideo bräuchte und den Zeitraum, in dem ich kommen möchte. Und dann sollte ich nochmal kurz vorher Bescheid sagen, wenn ich gebucht habe. Und ja, dann habe ich ihr ein Video geschickt, haben wir dann extra gemacht, das weiß ich noch ganz genau, auf einen ganz tollen Pony, was ich da eine Zeit lang geritten habe, weil mein gutes Turnierpony sozusagen war da zu dem Zeitpunkt verkauft und den anderen hatten wir gerade in der Springausbildung. Und dann habe ich eine Zeit lang so ein ganz tolles Pony mitgeritten, auch auf Turnier, und mit dem haben wir dann dieses Video gemacht. Ich weiß auch ganz genau, welches T-Shirt ich auf dem Video getragen habe. Das war eh ein ganz, ganz tolles Pony. Und das habe ich ihr dann geschickt und das hat auf jeden Fall ausgereicht. Also ich glaube, im Nachhinein wäre ihr das eigentlich auch egal gewesen, aber da kommen wir dann später zu, weil am Ende war man halt die gratis Arbeitskraft, aber da kommen wir später zu. Dann habe ich ihr ein Video geschickt und dann hat sie gesagt, ja, passt, sehr gut, wann würdest du denn kommen wollen? Dann habe ich halt gesagt, ja, während der Saison sozusagen, also in Florida ist es so, dass die Saison ist, glaube ich, von Dezember bis März oder von Januar bis März, sind da diese World Equestrian Games in Wellington. Das ist ja dieses große Center da, das große Center, was man da so kennt, wo man auch die Bilder kennt mit diesen großen weißen Sandplätzen und diese Palmen am Rand. Und da gibt es ja auch so Springen ganz viel. Und ich glaube, da ist eigentlich alles. Ich glaube auch Polo und so. Und Hunterprüfungen. Also es ist riesengroß. Und da sind halt diese ganz großen Turniere in Wellington. Und die Anlage war an einem kleinen Nebenort von Wellington. Also ganz direkt in der Nähe. Sie hatte, glaube ich, in die Anzeige sogar reingeschrieben, dass es Wellington ist. Und dann habe ich sie nochmal angeschrieben und dann habe ich gesehen, wo genau das ist. Und was ich auch noch sagen muss, bevor ich mich da wirklich beworben habe, habe ich auch noch zwei, die kommentiert hatten, angeschrieben, weil die hatten kommentiert, ja, wenn ich Zeit hätte, würde ich kommen oder sowas. Auf jeden Fall hatten auf ihre Seite geschrieben, hey, danke für die schöne Zeit oder sowas. Auf jeden Fall hatte ich irgendwo herausgefunden, dass sie mal so ein Praktikumart bei ihr gemacht hatten. Und die hatte ich dann vorher extra nochmal angeschrieben, haben geschrieben, hey, wie hat euch das gefallen? Das würde ich euch auf jeden Fall auch empfehlen, falls ihr euch mal im Ausland für irgendwas bewerben wollt, wo ihr arbeiten sollt, dann vorher nochmal mit jemandem zu schreiben, der da schon war. Und die beiden Personen haben mir, glaube ich, geschrieben, dass es gut war. Und haben aber auch geschrieben, dass es sehr, 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 sehr viel Arbeit war. Zu dem Zeitpunkt dachte ich so, ja, also ich kenne ja Arbeit. Zu dem Zeitpunkt hatten wir ja auch noch einen eigenen Stall. Also da dachte ich, okay, ich kenne das auch schon mal, wenn der Ton ein bisschen rauer ist. Ich kenne auch, weiß auch, was Arbeit ist, weiß auch, wenn man sich beeilen soll. Also ich bin jetzt nicht so ein zart besaitetes Dressurpüppchen, sondern ich kenne das auch schon so, wenn man sich mal ein bisschen sputen muss. Und dann war es halt so, dass sie mir geschrieben haben, ja, das ist viel Arbeit. Und dann dachte ich so, ja, okay, das kriege ich ja hin. Stellte sich heraus, dass es sehr, 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 sehr viel Arbeit war. Aber dazu komme ich auch gleich. Wir sind ja noch ganz am Anfang. Und ja, aber dann, als sie mir zugesagt hatten, dass das okay ist, also dass, wenn ich das kenne sozusagen, dass ich da mich gerne bewerben soll, also dass sie es empfehlen würden, dass man viel lernt, dann habe ich mich halt beworben, dann hat sie mir zugesagt, dann haben wir einen Termin abgemacht, was eben in dieser Wellington-Saison war, weil wenn hier Winter ist, ist es auch so, dass da dann Sommer ist, beziehungsweise Frühling ist. Im Sommer ist, also wenn bei uns Sommer ist, ist es da nämlich so heiß, dass man da eigentlich nur vom Pferd fällt. Und deswegen wollte ich halt sozusagen hin, wenn es perfekt ist, auch so zum Reiten und um mir die Turniere da anzugucken, auch vielleicht ein Turnier zu reiten. Das war auch eine Option. Da stand, glaube ich, sogar auch, dass man vielleicht auch Turnier teilnehmen kann. Ich weiß nicht, ob das in der Anzeige stand oder ob ich das gefragt hatte. Auf jeden Fall wäre das auch noch so ein Wunsch von mir gewesen, da Turnier zu reiten. Deswegen hatte ich sogar auch Turniersachen mitgenommen. Hinterher wollte ich das eigentlich auch nicht mehr, aber wie gesagt, da kommen wir noch zu sehr, sehr viele Spoilers hier. Und ja, dann haben wir so die Zeit abgemacht. Dann war es tatsächlich zwischenzeitlich, also das war ja so 1,5 Jahre bevor ich das Praktikum sozusagen begonnen habe, stand es zwischenzeitlich noch auf der Kippe, ob ich überhaupt fahren kann. Und zwar erst war es so, dass Mitte 2007, also 2017, Anfang 2017 habe ich ja mein Abi gemacht. Dann Mitte 2017 haben sich meine Eltern getrennt und wir haben unseren Hof verloren. Wir hatten ja einen eigenen Reitstall und das war ganz, ganz böse, was da alles so passiert ist. Es war ganz unschön. Möchte ich auch gar nicht so nah drauf eingehen. Auf jeden Fall war es so, so unschön, dass es meiner Mutter auch sehr, 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 sehr schlecht ging und es auch zwischenzeitlich wir gefühlt obdachlos waren. Also es war wirklich richtig schlimm. Und da stand das natürlich auf der Kippe, ob ich meine Mama überhaupt alleine lassen kann und auch, ob das überhaupt noch so drin ist, da jetzt, also die Stimmung war auch wirklich richtig auf dem Nullpunkt. Wie gesagt, wir waren fast obdachlos so gefühlt. Und dann sind wir nämlich in ein Haus gezogen, was noch gar nicht bezugsfertig war. Und dann haben mein kleiner Bruder und ich daraufhin, das war dann so im Herbst, Winter, haben wir beide an Weihnachten schöne fette Lungenentzündung gehabt und ich wollte ja am, ich glaube, 3.1. oder so wollte ich fliegen und mein kleiner Bruder hatte so eine schlimme Lungenentzündung durch dieses schreckliche Haus, wo wir einziehen mussten, dass er ja sogar im Krankenhaus war und ich hatte dann auch die Lungenentzündung. Ich weiß nicht, ob das in den Leitungen von dem Haus war oder was auch immer. Auf jeden Fall war dieses Haus schrecklich. Also nur schlechte Erinnerungen an dieses Haus. Auf jeden Fall war es dann so, dass es halt auf der Kippe stand. Erstmal, weil ich nicht wusste, ob ich überhaupt fahren kann, weil ich meine Mama nicht alleine lassen wollte. Andererseits war das halt echt schon so lange geplant und das dann halt auch wegen sowas dann nicht zu machen. Also das Leben geht ja trotzdem weiter. Also es war halt, ich rede jetzt hier so, als wenn das irgendwie ganz schlimm wäre. Also na, Trennung ist natürlich immer schlimm, aber das war halt auch keine normal schlimme Trennung, sondern es war eine richtig schlimme Trennung, weil natürlich auch sehr, sehr viel da dran hing. Der ganze Hof haben wir alles verloren. Meine Mama hat ihren Job verloren sozusagen, weil sie hat ja auch auf der Reitanlage gearbeitet. Und das war halt wirklich einmal, also es war wirklich ein ganz, 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 ganz einschneidendes Erlebnis. Und ja, aus diesem Grund habe ich dann wirklich überlegt, ob ich meine Mama alleine lassen kann. Sie hat natürlich, was sie auch sagen musste, gesagt, ja, du gehst auf jeden Fall und das ist auf jeden Fall gut. Dann haben wir gesagt, okay, dann mache ich das. Also die Flüge waren ja auch eh schon gebucht, die konnte man, glaube ich, auch nicht mehr stornieren. Ich weiß es nicht mehr genau, ob man die noch hätte stornieren können. Aber dann war es ja auch noch so mit der Lungenentzündung, die dann extrem schlimm war. Also ja, als ich geflogen bin, hatte ich die Lungenentzündung auch noch. Ich hatte ihr das auch noch geschrieben, dass ich ja, die ersten Tage dann so ein bisschen langsamer machen muss, weil ich halt wirklich noch eine Lungenentzündung habe. Und also sie war dann schon am Abklingen, also ganz so unverantwortlich waren wir nicht. Ich hätte auch nicht fliegen dürfen, wenn sie noch aktiv gewesen wäre, sage ich mal. Aber ich habe halt noch Antibiotikum genommen und das würde ich auch nicht empfehlen, das so zu machen. Aber wie gesagt, das war dann halt alles schon so langfristig geplant, dass wir uns dann da entschieden haben, das zu machen. Also Mama hat gesagt, okay, du machst das jetzt. Und wenn die Lungenentzündung so einigermaßen geht, dann darfst du auch fliegen. Und ja, dann war der Tag gekommen. Es war wirklich schlimm irgendwie, weil ich bin halt so ein richtiges Mamakind. Und ja, ich wollte das ja unbedingt, aber irgendwie an dem Tag fühlte es sich wirklich an, keine Ahnung, als wenn ich 3 Jahre weggehe. Also ich habe auch geweint und ja, es war natürlich auch so, dass ich das erste Mal in meinem ganzen Leben überhaupt alleine geflogen bin und ich bin halt so ein richtiger Dackel. Also wenn ich irgendwo hinfliege oder hinfahre, auch nur mit der Bahn und das mit irgendjemandem zusammen mache, ich verlasse mich zu 1000% auf die andere Person, ich mache gar nichts selber, ich laufe einfach nur hinterher und ich gucke auch nicht links und rechts. Also ich achte auch gar nicht darauf, wo ich längs laufe und bin halt so ein richtiger Mitläufer, würde ich mal sagen. Und ja, das heißt, ich musste dann das erste Mal alleine fliegen, sogar mit umsteigen. Und das war natürlich auch nochmal richtig krass. Auf jeden Fall ging es dann los. Wir sind in Hamburg losgeflogen nach London. Und London, was wir, ich, ganz alleine. Und ich bin davor noch nie alleine geflogen. Und ich wirklich, ich verlaufe mich halt in einem runden Haus. Also wirklich, ich habe gar gar keinen Orientierungssinn. Ich bin wirklich richtig schlecht in sowas. Aber ich habe mich getraut. Und, ach ja, den Flug wollte ich auch noch sagen. Den Flug hatten wir ja vorher gebucht. Der hat, glaube ich, so 600 € gekostet, um euch da mal so ein Hin- und Rückflug war das, glaube ich. Oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Entweder war es pro Flug 600 € oder insgesamt 650 oder so. Irgendwie um den Dreh hat es gekostet. Nur um euch mal da so einen kleinen Einblick zu geben. Und wir hatten vorher, das muss man auch, wenn man in die USA fliegt, muss man ja ein Visum beantragen. Und ich hatte ein ESTA-Verfahren beantragt. Das heißt, das ist so ein Urlaubsvisum. Das heißt, man darf am Flughafen, wenn man in Florida, also in den USA ankommt, darf man nicht sagen, ja, ich möchte hier arbeiten, weil dann geht das natürlich nicht mit einem Urlaubsvisum, sondern ich habe gesagt, ich mache Ferien auf dem Reiterhof. Und das ist dann auch okay, weil ich habe da ja auch nicht Unmengen an Geld bekommen. Also das komme ich auch noch zu. Also es war ja, weniger als eine Aufwandsentschädigung, würde ich sagen. Auf jeden Fall das nochmal dazu, wie ich überhaupt dahin reisen konnte. Und dann, genau, bin ich in London umgestiegen. Und London, ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal auf dem Flughafen in London war. London, der Flughafen ist so groß, dass da eigene Bahnen auf dem Flughafen fahren und eigene Busse. Das heißt, das war schon mal der erste richtig große Schritt, dass ich alleine nach London geflogen bin und dann da umsteigen musste. Ich hatte zwar, ich glaube, so 4 Stunden. Aber es war schon echt richtig, richtig aufregend für mich, weil ich, wie gesagt, ich bin so ein Dackel, ich gucke nicht links und nicht rechts, ich habe keine Orientierung und musste dann da auf diesem riesen Flughafen alleine umsteigen. Hab da, ich glaube, ich sah die ganze Zeit wahrscheinlich aus wie so ein angeschossenes Reh. Ich habe die ganze Zeit meine Augen so, habe so ganz hektisch hin und her geschaut und so. Hatte richtig Panik, dass ich nicht den Anschlussflug bekomme. Dabei war da ja echt genug Zeit zwischen. Aber ja, ich kann mich halt auch wirklich im runden Haus verlaufen und hatte einfach nur richtig, richtig doll Angst die ganze Zeit, dass sich irgendwas schief geht. Ich habe gerade auch noch in meinem Heft hier gefunden, dass ich mir aufgeschrieben habe, wie die ganzen Sachen heißen. Also zum Beispiel Passport Control und Baggage Claim, wo ich hin muss und so. Also ich habe mir das halt alles so aufgeschrieben. Also ich habe auch Abi nicht in Englisch direkt gemacht, aber ich habe auch Abi, also bis zum Abi Englisch gehabt. Also ich kann eigentlich auch Englisch, aber ich habe halt echt so Angst gehabt, ne? Also ich war hier ganz allein unterwegs. Ach so, und dann fällt mir auch in diesem Heft gerade auf, dass ich vorher noch eine Kreditkarte mir geholt habe, weil in Florida ist es so, dass da relativ wenig, also nicht in Florida, in den USA glaube ich allgemein, dass da relativ wenig mit Bargeld bezahlt wird. Das heißt, ich habe mir extra vorher eine Kreditkarte geholt und das war so eine Aufladekreditkarte, die habe ich auch immer noch. Da kann man halt so wie so eine Prepaid, also da lädt man was drauf und dann, wenn ich jetzt Probleme bekommen hätte, dann hätte Mama in Deutschland nochmal was draufladen können, aber das hat auf jeden Fall gereicht. Auf jeden Fall, die habe ich auch noch vorher mitgenommen. Also das kann ich euch auch auf jeden Fall auch empfehlen, falls ihr das ja, vorhabt, irgendwie mal in den USA irgendwas zu machen. Dann würde ich euch das empfehlen, falls ihr noch keine Kreditkarte habt. Ebenfalls in meinem kleinen Heft hier habe ich noch stehen. Am Flughafen nach Ausstieg, also in Florida. Ich glaube, in Florida landete der dann auch auf jeden Fall. Dann steht hier Immigration, non-USA. Und dann kommt man nämlich an so eine Kontrolle und da muss man halt beantworten, warum man denn einreisen möchte. Und da habe ich halt vorher sehr, sehr viele Gruselgeschichten gehört, dass man dann irgendwie total ausgefragt wird, ja, was willst du denn da? Ja, du willst dir doch nur einen reichen Mann da suchen und sowas alles. Das war bei mir gar nicht der Fall. Also die waren total nett. Das Gespräch ging vielleicht eine Minute lang. Aber auf jeden Fall habe ich mich dann auch auf dieses Gespräch vorbereitet, habe mir hier so aufgeschrieben, was die Fragen sein könnten, was die fragen würden. Und die Frage habe ich mir so aufgeschrieben, warum so lange? I want to improve my English knowledge for university in Germany. Und habe ich mir so hier so aufgeschrieben, schon so Antworten. Und mir aufgeschrieben, wie die Frau heißt, damit ich schon mal die Anschrift von der Frau sagen kann und so. Die haben dann halt echt nur gefragt, so, ja, warum reist du ein? Dann habe ich gesagt, ja, so Holiday, bla bla. Und dann ging das auch. Also es war überhaupt nicht schlimm. Aber es war echt, also ja, man ist dann ja auch schon irgendwie, ich glaube, 15 Stunden gefühlt unterwegs. Und ich habe auch auf dem Flug nach Florida, also ich war dann ja in London umgestiegen und dann hat auch alles geklappt. Also keine Sorge, ich bin sogar Bus gefahren. Also ich hatte auch eine weit wecke Station, wo ich hin und her düsen musste. Aber es ging alles und dann habe ich auch ja, den Anschlussflug bekommen. Und ich habe auf dem Weg, also auf dem Flug, kein Auge zugemacht. Und ich bin halt wirklich ein Mensch, ich kann überall einschlafen. Ich könnte sogar auf einer Parkbank einschlafen. Ich kann überall einschlafen. Ich schlafe, wenn ich im Auto bin, nach einer Millisekunde ein. Ich schlafe im Flugzeug. Wenn ein Flugzeug 3 Stunden fliegt, schlafe ich davon 2,5 mindestens. Also es ist wirklich so eigentlich, dass ich so eine Schlafmütze bin. Ich kann überall schlafen. Aber auf diesem Weg, ich glaube, was weiß ich, wie lange ich geflogen bin. Ich glaube, 9 Stunden habe ich kein einziges Auge zugemacht. Ich saß da die ganze Zeit so unter Strom, weil ich irgendwie, also ja, ich war wirklich alleine unterwegs und hatte auch irgendwie Angst, dass mir jemand irgendwas klaut und so. Also ja, auf jeden Fall kam ich dann in Florida an, habe dann diese Fragen da beantwortet. Das war dann ganz entspannt, also nicht so schlimm, wie ich gedacht hatte. Ich dachte schon, oh mein Gott, die lassen mich nicht einreisen und dann kann ich gleich zurückfliegen und ich wusste nicht, wie man den Rückflug kauft und so. Also ich hatte mir schon so schlimme Sachen überlegt. Aber es ist alles gut gegangen. So, und dann war ich jetzt in Florida und es war ungefähr, ich glaube, 1 Uhr nachts. Eigentlich sollte ich so um 22, 23 Uhr Florida-Zeit ankommen. Aber es war dann so, dass irgendwie der Flug Verspätung hatte oder so. Auf jeden Fall hat das irgendwie alles richtig, richtig lange gedauert. Und dann war es halt so, dass ich da mitten in der Nacht ankam und dann ja noch nach Wellington beziehungsweise in diesen kleinen Nebenort kommen musste. Und dann habe ich richtig schlimm, aber ich weiß, dass es auf jeden Fall eine schlaue Idee von mir damals war. Ich glaube, für 200 Dollar habe ich mir ein Uber gebucht. Das ist so eine Art Taxi, falls jemand das von euch nicht kennt. Und das hat mich dann diese, ich glaube, 1,5 Stunden Fahrt da nach Wellington, beziehungsweise in die Nähe von Wellington gefahren. Das war auf jeden Fall eine schlaue Idee, weil ich hätte sonst noch eine Bahn nehmen müssen oder so. Und das wäre ja mitten in der Nacht, also dann wäre ich ja irgendwie am nächsten Morgen erst angekommen. Und das war auch irgendwo im Nirgendwo. Also es war ja nicht direkt über Wellington, sondern so ein bisschen außerhalb. Also das wäre auf jeden Fall nicht gegangen. Theoretisch hätten die mich ja auch abholen können. Jetzt im Nachhinein, wo ich weiß, was andere da bekommen, also die bekommen den Flug bezahlt, die werden abgeholt und sowas alles. Also ich habe dann da alles ganz alleine gemacht. Und im Nachhinein ist es auch echt krass, also das hätte auch echt schief gehen können, weil ich habe das ja nicht über eine Organisation gebucht, sondern ich habe ja wirklich alles dann komplett privat gemacht, sage ich mal. Also der Flug und ja auch. Es hätte ja auch einfach, ich kannte die Frau ja auch nur übers Schreiben bisher. Also im Nachhinein hätte man vielleicht auch mal vorher telefonieren müssen oder so, damit man wirklich weiß, dass die Person auch also existiert. Wobei ich natürlich auch mit den anderen Mädels, die da waren, geschrieben habe. Aber trotzdem hätte man auch echt, also das hätte auch wirklich in die Hose gehen können. Ich wusste ja nicht, wo ich ankomme. Ich wusste gar nichts, außer dass ich einfach jetzt irgendwo, also ich wusste natürlich den Ort und wie die Frau heißt, aber es war schon krass, einfach so ins Nirgendwo ganz alleine zu fahren, mit einem Uber, mit einem fremden Menschen. Und ja, also das war schon echt tough von mir. Ich bin eigentlich nämlich echt eine kleine Angstwurst. Also ich mag eigentlich nicht so gerne alleine so gefühlt irgendwo hin. Aber das habe ich dann echt durchgezogen und dann kam ich auch irgendwie um, ja, ich glaube 1 Uhr nachts oder so oder 2 Uhr nachts kam ich dann da an. Vorher hatte mir die Frau noch eine Nummer gegeben, die ich dann anrufen sollte, eine halbe Stunde bevor ich da bin. Und dann meinte sie nur, hey, hier ist die Nummer von Max. Ach so, was ich noch gar nicht gesagt habe, die Frau sprach übrigens Deutsch, weil sie kam aus Deutschland und ist ausgewandert in die USA. Und das heißt, also mit ihr konnte ich auf Deutsch schreiben und ja, sie hat mir dann so geschickt, so, hey, das ist die Nummer von Max. Und Max öffnet dir dann die Tür. Also ich wusste erstmal nicht, wer Max ist, ob Max ein Junge oder ein Mädchen oder was auch immer ist. Auf jeden Fall hatte ich dann diese Nummer von Max und hatte dann Max schon geschrieben, so, ja, hey, also ich komme auf jeden Fall später, weil das ja dann alles sich so gezogen hatte und so. Und es tat mir auch total leid, dass sie dann, oder er, zu dem Zeitpunkt wusste ich das ja nicht. Ich wusste einfach nur, dass es Max heißt. Und wusste ich, also da. Was ja auch egal ist, aber zu dem Zeitpunkt wusste ich ja überhaupt nicht, wer das ist. Und dann dachte ich so, oh nein, die Arme, die muss da jetzt so lange irgendwie für mich wach bleiben und so, weil es ja auch total nervt. Und stell mal vor, sie hört dann die Nummer nicht, den Anruf nicht, wenn ich sie anrufe oder so. War dann aber nicht so. Ich habe ihr dann, als ich im Uber saß, konnte ich ihr schreiben und habe ihr geschrieben, hey Max, ich bin dann und dann da. Und dann hat das auch alles geklappt. Also ja, es ging dann ganz gut. Dann kam ich da mitten im Dunkeln nachts an, habe ja auch noch gar nichts von den Stellen gesehen, weil es ja einfach nachts war und dunkel war. Und ich glaube, in der ersten Nacht konnte ich auch, glaube ich, kaum einschlafen, obwohl ich ja davor im Flugzeug gar nicht geschlafen hatte, also gefühlt schon 24 Stunden wach war. Aber ja, dann kam ich in das Apartment das erste Mal. Und ja, das Apartment war so, dass es eine Einzimmerwohnung war, wo wir aber zu zweit drin wohnten. Das heißt, ich habe in der Küche geschlafen und ja, Max in dem Zimmer, was sozusagen das Schlafzimmer war. Und man musste sozusagen durch Max Zimmer durch, um in das Bad zu kommen. Und Max war übrigens ein Mädchen. Da kam es dann irgendwann raus, als ich Max dann gesehen habe, okay, das war eine Belgierin. Und genau, mit Max war es dann so, dass sie ja, mir kurz einmal im Zimmer alles gezeigt hat. Also den Hof hat sie mir natürlich nachts nicht mehr gezeigt. Ich habe, glaube ich, schon in der ersten Nacht die Geckos gesehen. Das fand ich richtig cool, weil ich liebe halt so Geckos. Und in Florida war es halt so, dass da überall so kleine Eidechsen überall längs flitzten die ganze Zeit. Also das ist so wie, keine Ahnung, welche Tiere sind hier so oft? Schnecken oder so? Also wirklich so viele Geckos, die da waren. Und ich glaube, ich habe die nachts noch gesehen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die da schon gesehen habe oder am nächsten Tag. Auf jeden Fall im Zimmer habe ich dann mich da in die Küche gelegt, weil das ja. Also da stand natürlich ein Bett, aber halt in der Küche. Und ja, habe dann da meine erste Nacht verbracht. Am ersten Tag war es dann so, dass ich eigentlich hätte ausschlafen dürfen. Also sie hatten mir eigentlich noch irgendwie, ich glaube, nachts geschrieben, hey, dann bleib erstmal länger liegen und ruh dich erstmal aus von dem Flug. Und ich war ja, hatte ja auch noch die Lungenentzündung ein bisschen. Aber es war halt so, dass ich so unter Strom war, dass ich halt dann sofort mit Max zusammen aufgestanden bin. Außerdem war es natürlich auch so, dass ein fremder Mensch sich in der Küche da Essen gemacht hat, während ich da geschlafen habe. Also als wenn ich da weiter schlafen kann, wenn einfach ein fremder Mensch sich da was zu essen macht. Also das ging halt gar nicht. Ich hatte ja auch nichts zu essen mit. Stimmt, das war auch noch so ein Ding. Ich hatte ja, man musste sich halt selber so Essen mitnehmen und ich hatte ja nichts mit. Ich hatte nur das vom Flug noch irgendwie irgendwas Kleines. Und dann hatte mir Max, glaube ich, irgendwas von sich angeboten. Aber ihre Essgewohnheiten waren ganz anders als meine. Und ich weiß nicht, ob ich dann irgendwas gegessen habe. Habe ich überhaupt gefrühstückt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war ich die ganze Zeit total unter Strom und total wach und wollte dann auf jeden Fall mit ihr, ich glaube, um 6:30 oder so sind wir das erste Mal in den Stall gegangen. Dazu kommt natürlich auch noch, dass die Zeitverschiebung nach Florida, ich weiß nicht, ob das 6, 8 Stunden sind. Auf jeden Fall war es dann, glaube ich, bei uns schon mitten am Tag oder so und vielleicht konnte ich auch deswegen nicht schlafen. Also es war auf jeden Fall ja auch noch Jetlag und es war anstrengend, aber ich war halt echt so wach, dass ich echt nicht schlafen wollte. Und natürlich, ja, wie gesagt, ich konnte auch nicht schlafen, wenn da jemand in der Küche ist und ich dann da so liege irgendwie. Und dann sind wir halt in den Stall gegangen und sie hat mir erstmal so die Pferde gezeigt, beziehungsweise wir haben erstmal das erste Pferd fertig gemacht. Ich weiß noch, das war Luca. Das war ein ganz, ganz, ganz tolles Pferd. Also den mochte ich richtig, richtig gerne. Der war wirklich, oh, der war so fein. Den haben wir ganz schnell fertig gemacht. Dann haben wir immer so, also das war immer die erste Aufgabe des Tages, ganz schnell das erste Pferd für also die Stallbesitzerin fertig zu machen. Und genau, das haben wir dann gemacht. Und dann kam sie und dann habe ich sie das erste Mal kennengelernt und wir haben uns begrüßt und ja, haben uns ja dann das erste Mal gesehen sozusagen. Also es ist echt krass, dass ich halt einfach so weit gereist bin für jemanden, den ich halt nicht kannte und auch nicht wusste, ob er wirklich existiert. Natürlich, ich habe mich ja versichert sozusagen, aber man hätte halt auch irgendwie noch telefonieren können oder keine Ahnung. Wir hatten natürlich ein paar Nachrichten ausgetauscht, aber ja, es war schon krass. Und ja, dann wurde mir halt erstmal alles gezeigt, die ganze Sattelkammer, die Futterkammer, das Futter, Dann stellt sie sich auch heraus, dass Max öfter da ist. Also Max ist halt, ja, ich glaube mittlerweile auch eine Freundin von der Stallbesitzerin beziehungsweise Pferde. Verkäuferin, was auch immer. Die sind, glaube ich, auch so befreundet. Also ich glaube, die ist jedes Jahr da auf jeden Fall. Da stellte sich dann halt auch raus, dass die halt total gut befreundet sind. Und ja, dann hat sie mir aber natürlich alles gezeigt, hat mir alles erklärt. Und ja, dann durfte ich das erste Mal reiten. Was eigentlich auch krass war, weil ich ja eigentlich noch die Lungenentzündung hatte, aber ich bin halt auch so jemand, dass der dann nichts sagt, was man eigentlich nicht machen sollte. Aber ich habe dann auch nicht gesagt, irgendwie so, ja, ich muss mich eigentlich noch schonen oder so. Beziehungsweise wir haben dann auch nur erstmal einen Ausritt gemacht mit einem Pferd. Hätte ich das am Ende des Monats, also am Ende meiner Zeit nochmal mit dem Pferd ausreiten müssen, dann wäre ich mit dem nicht ausgeritten. Also das war so ein gefährliches Pferd eigentlich. Beziehungsweise, also das war jetzt kein schlimmes Pferd. Ich hätte mir dieses Pferd niemals gekauft und würde auch von der Abstammung ganz großen Abstand nehmen, weil ich dieses Pferd so schrecklich fand. Eigentlich war das aber echt gut und das war halt das erste Mal, dass es ausgeritten wurde und das wurde mir aber, glaube ich, nicht gesagt vorher. Auf jeden Fall bin ich ihn ausgeritten und er war eigentlich auch so ganz brav, weil wenn man da so richtig unbedarft rangeht und ich bin halt sehr, sehr vertrauensvoll, wenn mir jemand mir sagt, hey, der ist brav, dann mache ich das und mir wurde halt nichts gesagt, dass der irgendwie vielleicht wild sein könnte oder irgendwas und dann sind wir halt so ausgeritten zu dritt. Und ja, das ging dann eigentlich auch echt ganz gut, weil ich halt, wie gesagt, sehr, sehr unbedarft darangegangen bin und nicht wusste, dass es sein erster Ausritt, also Hack heißt das da. Ich wusste halt nicht, dass es sein erster Hack ist und deswegen, ja, bin ich da halt so ganz locker drauf gesessen, hatte ja auch ein paar Wochen nicht geritten, weil ich halt die Lungenentzündung hatte. Aber es ist zum Glück alles gut gegangen. Im Nachhinein echt gefährlich gewesen, auch dass mir nicht gesagt wurde, dass er noch nie ausgeritten wurde. Ich glaube, hinterher hat Max mir das gesagt. Aber ja, ich bin in einem ganz unbedarft da geritten und das ging dann auch zum Glück gut. Aber ja, im Nachhinein auch irgendwie schade, wenn einem das so nicht gesagt wird oder so verheimlicht wird. Na klar, es hätte mir vielleicht auch nichts gebracht, wenn ich es vorher gewusst hätte, so ja, der ist jung, der ist wild und kann sein, dass er irgendwie wild ist, weil es sein erster Ausritt ist. Aber ja, manchmal ist es ja auch ganz gut, wenn man unbedarft rangeht, aber finde ich teilweise auch so ein bisschen fahrlässig, wenn man nicht weiß, wie die andere Person reitet. Und ich glaube, das war halt so ein Test, um zu gucken, ob ich mutig genug bin, ob ich ja vielleicht auch mich das trauen soll. Also ob ich mich das dann auch traue, wenn mir gesagt wird, du machst das jetzt so. Habe ich dann ja auch gemacht. Und danach habe ich noch Pepito geritten. Das war mein, oh, das war mein, aber, oh, der war so süß einfach. Das war mein Liebling. Der war echt süß. Also das war ein Fuchs mit Blässe und vier weißen Beinen. Also optisch wirklich komplett meins, so ein richtig bunter Fuchs. Und er war so, so süß. Der hatte keine guten Bewegungen. Also, was heißt keine guten? Er hatte okay Bewegungen. Aber oh, der war so niedlich einfach. Das war so ein kleiner. Die eine, die da immer ausgemistet hat, von der werde ich bestimmt auch noch was erzählen, die hat den immer Pooping-Maschinen genannt. Also, ja, Kackmaschine sozusagen. Weil der hat immer so viel gefressen. Der war so ein kleiner Dicky, der war auch nicht groß. Und hat immer ganz viel gegessen und dann immer ganz viel gepupt. Also ja, es war einfach so ein süßes Pony. Also es war halt so ein großes Pony irgendwie gefühlt. Und ja, den durfte ich auch am ersten Tag dann gleich reiten. Und sonst habe ich halt nur gelernt, also alles kennengelernt und mir alles angeschaut und ja, dann so zugeguckt, was da so alles, wie das alles so abläuft. Ich weiß nicht, ob das an dem Abend schon war oder am nächsten. Auf jeden Fall war es die nächsten 2 Abende oder so, dass ich immer abends alleine war. Und Max halt bei der Stallbesitzerin war und das war halt auch so ein bisschen, ja, irgendwie schade. Also ich war halt auch extrem tot vom Tag. Ich glaube, die ersten 2 Tage habe ich abends nicht mal was gegessen, weil ich so müde war. Natürlich auch der Jetlag und wir haben halt wirklich von morgens um 6:30 bis abends um 20 Uhr gearbeitet und die Mittagspause war, glaube ich, so von 18 bis 19:30 Uhr oder so, also es gab dann irgendwie, ja, wir waren irgendwie immer so um 16, 17 Uhr mit den Pferden fertig, aber es gab halt keine Mittagspause. Man konnte jetzt nicht, wenn man sich nicht wusste, nicht die Abläufe kannte, dann konnte man sich nicht irgendwie kurz einmal reingehen und sich was zu essen holen oder was zu essen machen mittags. Das ging nicht, weil man halt die ganze Zeit in Action war. Und ja, so war es halt so, dass ich, glaube ich, die ersten 2, 3 Tage auch, glaube ich, gefühlt nichts gegessen habe, weil ich ja nicht wusste, dass man sich mittags irgendwie dann vielleicht was mit in den Stall nehmen, also morgens schon mit in den Stall nehmen muss für mittags. Und ja, dann habe ich immer so abends vielleicht das erste Mal gegessen, beziehungsweise die ersten 2, 3 Tage habe ich, glaube ich, abends auch nichts gegessen, weil ich halt so tot war. Ich konnte mir nichts mehr zu essen machen, weil ich einfach nur im Bett lag und tot war. Es war natürlich auch der Jetlag und diese viele Arbeit und die Sonne und alles, diese Luft, es war ja alles anders. Und ja, dann war es halt auch noch so, dass abends dann, ja, ich ganz alleine war. Dann habe ich, glaube ich, auch die ersten keine Ahnung, 5 Tage oder so abends auch geweint und habe immer nur gedacht, oh mein Gott, warum habe ich mir das nur angetan? Warum habe ich nicht gesagt, nur 4 Wochen oder so? Ich dachte, ich halte es da nicht aus. Hab auch, ich glaube, ich habe mit Mama das nicht so geteilt, dass ich wirklich so Heimweh habe, aber ich war echt richtig, hatte echt Heimweh. Ich glaube, am ersten Tag vielleicht noch nicht, aber nach 2, 3 Tagen dachte ich so, oh mein Gott, warum habe ich das nur getan? Warum habe ich nur gesagt, dass ich so lange möchte und warum habe ich nicht einfach nur 4 Wochen gemacht? Und ja, war halt auch so weit weg und ja, dann halt auch noch so gefühlt ausgeschlossen sozusagen. Also natürlich nicht richtig ausgeschlossen, aber ja, wenn zwei sich total gut verstehen und du halt der Neue bist und auch nicht gefühlt nicht integriert wirst in deren Gruppe, also nicht gefragt wird, hey, willst du mit rüberkommen oder so, sondern du dann einfach nur da so ganz alleine bist. Ja, war das irgendwie schon ein bisschen traurig so die ersten Tage, das weiß ich auf jeden Fall noch. Auf jeden Fall bin ich dann am ersten Tag komplett ins Bett gefallen und habe, glaube ich, nicht mal Abendbrot gegessen. Am zweiten Tag war es dann so, dass ich dann das Pferd, was ich am Tag davor, also den jungen 5-Jährigen da, den ich am Tag davor beim Ausritt geritten habe, den durfte ich da dann das erste Mal richtig reiten und es hat eigentlich ganz gut geklappt. Und dann habe ich, glaube ich, ich weiß nicht, hier steht erst Contract, so hieß das ein Pferd. Ich weiß nicht, ob ich den geritten habe oder ob ich den nur fertig gemacht habe. Auf jeden Fall habe ich den Kantar, so hieß der, dieser 5-Jährige, das erste Mal richtig geritten und Pepito, also meinen kleinen Peppi, den Liebling, den kleinen süßen dicken Fuchs. Und das hat richtig gut geklappt, laut meinen Aussagen hier. Also ich habe mir das hier aufgeschrieben, Pepito in Klammern sehr gut. Und ja, das war so der zweite Tag. Am dritten Tag habe ich wieder, okay, ich habe Contract geritten, den 5-Jährigen und Pepito. Und hinter Pepito habe ich ein Herz gemacht. Das heißt, ich hatte mich da schon in Peppi verliebt. Ich glaube, ich habe zu dem Zeitpunkt auch schon gegoogelt, was es kostet, ein Pferd zu importieren, weil, beziehungsweise zu exportieren, importieren, keine Ahnung, je nachdem, in welche Richtung man es jetzt sagt. Auf jeden Fall wollte ich den mit nach Deutschland nehmen, auf jeden Fall wollte ich das, weil er einfach optisch mein Traum war. Und er war auch echt so vom Reiten her das, was ich mag. Also so ganz leicht am Zügel zu reiten, ganz unkompliziert so zu reiten, zumindest zu dem Zeitpunkt. Danach hat er noch irgendwelchen Müll angefangen. Aber das habe ich mir bestimmt hier auch noch aufgeschrieben. Und da hatte ich mich auf jeden Fall schon informiert, was es kostet, ein Pferd jetzt mit nach Deutschland zu nehmen. Und dann hatten wir auch noch Kunden das erste Mal da. Das heißt, also das war ja ein Verkaufsstall und dann haben wir Pferde anscheinend fertig gemacht, umsonst, habe ich mir ja aufgeschrieben. Das heißt, wir hatten Pferde für Kunden fertig gemacht und die sind dann anscheinend nicht gekommen und konnten die den erstmal wieder ausbandagieren, alles abnehmen von den Pferden und die Sättel abnehmen und mussten die dann wieder wegpacken. Das war also nicht so ein guter Tag, der dritte Tag. Dann abends habe ich das erste Mal alleine Nightcheck gemacht. Nightcheck heißt, dass man um so, ich glaube, 19, 20 Uhr haben wir das immer gemacht. Sind wir nochmal rausgegangen und haben den Pferden noch Heu gebracht. Und ich glaube, um die Uhrzeit haben wir dann auch immer noch Pferde rausgebracht. Also manche Pferde haben halt draußen übernachtet, weil die Tags, also die Paddocks waren halt begrenzt und die sind dann sozusagen nachts draußen gewesen. Was irgendwie auch witzig ist, das würde in Deutschland, glaube ich, auch so nicht passieren, außer es gibt viele Mücken oder so. Aber ja, da war es halt so, dass manche Pferde dann über Nacht draußen waren, damit sie sich da bewegen. Und genau, dann haben wir da auch noch Heu hingebracht immer. Und da habe ich das halt das erste Mal alleine gemacht. Ich glaube, die anderen waren irgendwie zusammen essen oder so. Auf jeden Fall war ich dann alleine und konnte dann das erste Mal alleine Nightcheck machen. Hat aber gut geklappt. Und dann gab es dann nämlich auch noch einen Hund, der hieß Nala, glaube ich. Und das war eine deutsche Dogge mit kopierten Ohren. Nicht so toll. Die war mir immer nachts suspekt, das weiß ich auch noch. Also ich glaube, ich hatte nicht richtig Angst vor ihr, aber immer nachts dachte ich so, irgendwie ist sie nicht ganz schussecht. Und wenn ich da halt so den dritten Tag erst bin und dann da so alleine in der Dunkelheit rumlaufe beim Nightcheck, da hatte ich auch irgendwie, glaube ich, nicht so ein gutes Gefühl. Aber hat alles geklappt, also war nicht so schlimm. Und dann am vierten Tag habe ich wieder die 3 Pferde vom Vortag geritten. Und dann haben wir ein Pferd ausprobiert. Das war auch sehr, sehr interessant. Das war nämlich ein German, würde ich jetzt mal sagen. Also, danach habe ich halt so ein Video gepostet, Two Germans in Florida oder sowas. Also, das war halt ein frisch importiertes Pferd. Die sind da nämlich sehr, sehr viel wert. Also, deutsche Pferde sind da ja mehr wert als deren einheimische Pferde, sage ich mal. Also, wenn ein Pferd gerade frisch importiert ist, ist es nochmal viel, viel mehr wert, als wenn es vor 5 Jahren importiert wurde, sozusagen. Und ja, deutsche Pferde sind da eben sehr begehrt. Und auch als ich durch den Stall gegangen bin, waren fast alles deutsche Abstammungen. Also es ist schon krass. Die deutsche Pferdezucht ist auf jeden Fall sehr, sehr beliebt dort. Und genau, diesen durfte ich dann sozusagen probereiten, was auch witzig ist, dass ich den dann probereiten durfte, falls der irgendwie wild ist oder so. Ja, wurde ich dann als Crashes-Dummy genommen, aber ich hatte auch richtig Lust dazu, weil der ist, glaube ich, in Deutschland auch M&S gelaufen. Ich weiß es nicht ganz genau. Im Nachhinein schätze ich mal eher nur so M oder so. Das Ding ist halt, in Florida ist es so, dass die Pferde, die hier zu schlecht sind, sage ich mal, also was heißt zu schlecht, aber die hier eher die normal guten Pferde sind, die hier eigentlich jetzt nicht so viel abbekommen, sind da halt die krassen Pferde. Und so einer war das halt auch. Und ich habe den aber gerne geritten und der war auch ja, gut beim Ausprobieren. Und dann haben wir den nämlich ausprobiert, weil sie den dann sozusagen zum Verkauf genommen hat. Also das heißt, sie hat ihn nicht gekauft, sondern sie hat ihn nur, kümmert sich dann um seinen Verkauf und kriegt dann dafür, ich glaube, Stallmiete, Beritt und dann am Ende was von dem Verkaufsgeld. Und das habe ich dann für die ausprobiert. Und ja, da gibt es auch ein Video auf meinem Instagram-Account, der heißt Lil Gro. Ich habe nämlich zwei Accounts, einmal Lil Gro Ponys und einmal Lil Gro. Und dann müsst ihr so ein bisschen runterscrollen und das ist ein schwarzes Pferd. Und ja, drunter habe ich halt geschrieben, Two Germans in Florida oder irgendwie sowas. Also, wenn es euch das interessiert, den könnt ihr da auf jeden Fall sehen. Oh, und dann habe ich mir hier auch noch aufgeschrieben, dass ich falsch abgeäppelt habe und die Hengstkette falsch rum dran gemacht habe. Da weiß ich nämlich noch, dass, ja, das war so ein bisschen, ich sag mal, ein Missverständnis. Wie damit umgegangen wurde, war jetzt auch nicht so toll, aber naja. Und zwar war es nämlich so, dass bei uns im Stall, also bei meiner Trainerin, ist es so, dass wir lieber ein bisschen Sand mitnehmen, als dass Äpfel liegen bleiben. Also wenn das so weißer Quarzsand ist, dann ist es halt so, dass wenn du da noch so einen braunen Fleck hast, dann hat man das laut meiner Trainerin nicht gut weggemacht. Und in Florida ist es halt genau andersrum. Da ist es halt so, lieber ein bisschen Äpfel bleiben liegen, als dass man den teuren Sand mit wegnimmt. Das wusste ich natürlich nicht und dann habe ich halt, haben da auch keine Apple Boys, das heißt, man hat die Äpfel mit so einer Forke so weggemacht und ja, ich habe dann halt so richtig da so drunter gegraben, habe so ein bisschen Sand mitgenommen, weil ich das halt so kannte. Ich wusste halt nicht, dass das woanders anders ist und habe dann halt so den halben Sand da mit rausgeschüppelt und dann, ja, wurde mir halt gesagt, so, nee, mach das mal anders und bla bla bla. Und dann habe ich mich irgendwie dumm angestellt oder so. Und dann hat sie halt so zu mir gesagt, so, ja, hast du noch nie eine Box ausgemistet oder was? Und ja, also ich glaube, am Anfang dachten die halt so, ich wäre so ein Püppchen, was nichts ab kann. Und ja, ich meine, ich sehe ja auch optisch vielleicht ein bisschen so aus, als wenn ich nichts kann. Also ja, sehe ich auch immer noch so. Aber ja, da dachte ich auch so, ja, hättest du dir auch sparen können so. Aber ja, dann habe ich da halt die Äpfel weggemacht, war auch nicht schlimm in der Sekunde so, aber kann man halt auch nett sagen, so, hey, wir wollen den Sand nicht mit rausschmeißen und dann bla bla bla. Aber naja, über dieses Thema hatten wir ja auch schon im letzten Podcast gesprochen, dass unter den Reiterleuten manchmal irgendwie so ein bisschen diese Hierarchie so ein bisschen vertreten werden muss und nach unten getreten wird. Und ja, naja, auf jeden Fall habe ich das falsch gemacht. Und dann hatte ich auch noch mit der Hengstkette das falsch gemacht. Das ist sehr gut, dass ich das da mal gelernt hatte, weil, ja, ich wusste davor nicht, wie man eine Hengstkette ranmacht. Und die haben mir nur gesagt, ja, mach mal eine Hengstkette dran. Und dann habe ich die irgendwie falsch durchgezogen. Mittlerweile weiß ich noch, wie das geht. Ich glaube schon. Warte mal, ich überlege gerade, wie macht man eine Hengstkette drum? Ich habe es schon so lange nicht mehr gemacht. Auf jeden Fall, wurde mir dann gezeigt, wie man eine Hengstkette richtig dran macht. Das heißt, man hat auch auf jeden Fall was gelernt. Und genau, dann war dann auch schon der vierte Tag vorbei. Ach nee, da war nämlich noch nicht der vierte Tag vorbei. Ich weiß noch ganz genau, dass ich eigentlich todmüde war. Natürlich auch wegen Jetlag und weil es einfach erstmal sehr, sehr viel Arbeit war. Und wenn ich sage sehr, sehr viel Arbeit, dann stellt euch vor, ja, viel Arbeit und dann nochmal doppelt so viel. Also es war wirklich sehr, sehr viel Arbeit. Man hat wirklich den ganzen Tag da richtig hart gearbeitet und es war natürlich auch warm und ja, auf jeden Fall waren wir Abend. Ich wollte nämlich eigentlich schlafen gehen, aber dann waren wir noch bei der Flutlichtkür. Da hatte mich nämlich Catherine gefragt, ob wir da hingehen wollen. Das war nämlich eine Einstellerin, die aus Kanada kam und die hatte mich auf Instagram angeschrieben, richtig süß einfach. Ich konnte zu dem Zeitpunkt ja noch nicht so viel Englisch, weil Max hat halt kein einziges Wort gefühlt mit mir gesprochen. Bianca hat Deutsch mit mir gesprochen und Catherine war eigentlich so die Einzige, die mal so versucht hat, mit mir zu reden. Und da hat sie mich halt gefragt, so, ob ich mit ihr Under the Lights oder irgendwie sowas, also so Night Freestyle oder so gucken will. Und ich habe es halt immer nicht verstanden. Da hat sie mir das halt geschrieben, auf Instagram direkt irgendwie, wie sie mich gefunden hat, voll süß einfach nur. Ja, hat mir halt auf Insta direkt geschrieben, ob wir da abends hinwollen. Und die war, glaube ich, auch so ein bisschen schüchtern. Die war, ich glaube, ein paar Jahre jünger als ich, also so ein, zwei, drei Jahre. Und eben aus Kanada und hatte dann ein Pferd eingestellt bei der Stallbesitzerin, als weil sie auch die Turniere da geritten ist. Und genau, die hatte mich dann gefragt, ob wir zu der Flutlichtkür wollen. Und ich hatte eigentlich, weiß ich so, dass ich so todmüde war. Aber dann dachte ich so, okay, man ist jetzt mal hier, man muss das auch mitmachen. Und ich konnte mir jetzt zu dem Zeitpunkt auch noch nicht vorstellen. Ich wusste nicht, dass es von diesen World Equestrian Games, dass es da dann also diese Flutlichtkür ist. Ich wusste ja auch gar nicht, was das ist alles da. Und ja, es war dann im Nachhinein aber richtig, richtig cool und hat sich auf jeden Fall gelohnt. Am nächsten Tag waren wir tatsächlich nochmal abends bei der Flutlicht. Da war so ein Springen Jungs gegen Mädchen. Kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht dran erinnern, habe ich mir hier nur aufgeschrieben. Dann hatte ich an dem Tag auch noch Cadento. Das war das gute Pferd von der Stallbesitzerin. Also es war ihr Grand Prix-Pferd. Den hatte ich an dem Tag eingeflochten. Ich glaube, um ihr zu zeigen, ob ich das kann oder so. Ich weiß auch nicht mehr warum ganz genau. Auf jeden Fall habe ich mir aufgeschrieben, dass ich den eingeflochten habe. Und dann habe ich Contract geritten. Und Peppy und den anderen Fünfjährigen habe ich vorgeritten. Das heißt, da waren wieder Kunden da. Und wir haben den schönen schwarzen Deutschen zu uns geholt. Oh, das hätte man jetzt falsch verstehen können. Das schöne schwarze deutsche Pferd zu uns geholt. Und genau, den haben wir dann auch eingestallt. Wie hieß denn der? Ich glaube, wir haben den immer Drake genannt. Ja, den haben wir dann auch geholt. Und ja, das war so der fünfte Tag. Keine Sorge, ich mache jetzt nicht jeden Tag hier so ganz einzeln die 70 Tage oder wie lange ich da war. Keine Sorge, ich mache jetzt nur den Anfang hier so einzeln, weil ich mir das hier halt echt so einzeln aufgeschrieben habe. Und ja, ich finde es eigentlich ganz cool, das nochmal so Revue passieren zu lassen. Ich hoffe, das interessiert euch auch. Und der sechste Tag war dann ein Sonntag und der war dann frei. Beziehungsweise eigentlich war es immer so, dass nicht mal sonntags ganz frei war, sondern eigentlich war nur der halbe Sonntag frei, weil man vormittags noch die Pferde rausstellen musste. Das heißt, man hat 6,5 Tage die Woche gearbeitet und der Lohn dafür war, das kann ich eigentlich echt, nee, ich sag das nicht. Es war so wenig, dass man halt auf jeden Fall für Essen, Einkaufen noch draufzahlen musste. Und ja, ein normaler Groom verdiente am Tag 1000, das wäre schön, $100 am Tag. Und wir hatten nicht mal die Hälfte davon für eine Woche. Nee, für 2 Wochen, glaube ich. Also weniger als die Hälfte davon. Weniger, deutlich weniger als die Hälfte davon. Für eine Woche oder zwei, ich bin mir gerade unsicher. Aber diesen freien Tag habe ich dann genutzt, um FaceTime mit meiner Mama und einer Freundin zu machen. Also das war ganz schön. Ich weiß noch, dass das Internet da auch mega schlecht war. Also ich glaube, es war auch gar nicht so richtig möglich. Und mit meinem damaligen Freund habe ich dann auch noch gefacetimed. Da habe ich den, glaube ich, erstmal mich ausgeheult. Da hatte ich ja, glaube ich, auch noch. Da hatte ich, glaube ich, auch noch. Da hatte ich auf jeden Fall auch noch. Also das war jetzt der sechste Tag. Da hatte ich auf jeden Fall auch noch Heimweh. Und ich glaube, ich habe auch in diesem Heft hier, das ich hier vor mir habe, habe ich so eine Übersicht. Oh ja, hier. Da habe ich dann hinten, ganz hinten im Heft, habe ich mir alle Tage, also ich war insgesamt 63 Tage, nee, 63 plus 5. Also 68 Tage war ich insgesamt da und da habe ich mir jeden einzelnen Tag aufgeschrieben und dann so durchgestrichen, wenn ich ihn geschafft hatte, weil ich wirklich die ersten 7 Tage hatte ich so Heimweh und ich habe mich so geärgert, dass ich so lange gemacht habe. Also ich wusste auch nicht, warum ich das mir zugemutet habe. Und an dem Tag hatte ich bestimmt auch noch Heimweh. Und abends waren wir dann mit den beiden Kanadierinnen, die ihre Pferde da eingestallt hatten, und mit Max noch essen, weil ich glaube, der nächste Tag ist Max letzter Tag gewesen. Und dann wird es auf jeden Fall für mich besser. Also nicht, dass es von Max, also ich mochte Max, aber wir haben halt nicht so, ich glaube, harmoniert. Also auf jeden Fall hat sie eigentlich nur was mit der Stallbesitzerin gemacht. Und ich meine, die waren ja auch befreundet und ich war dann halt immer so das dritte Rad am Wagen und habe das halt auch so gespürt. Und dann kam nämlich Alex und Alex war eine Kanadierin und die war richtig, richtig toll. Also das war meine Rettung. Mit ihr habe ich das total toll durchgestanden. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich wünschte, ich würde sie auch nochmal wiedersehen. Ich glaube nicht, aber ich hoffe, dass ich sie irgendwann mal wiedersehen werde. Das war eine ganz, ganz tolle Person und ich würde aber sagen, das wird dann im nächsten Podcast weitergehen, weil hier ist es jetzt schon 50 Minuten lang und wir sind erst bei Tag 6. Ja, ich hoffe, das ist okay für euch, wenn ihr in der nächsten Podcast-Folge hört, wie Alex, was Alex für eine Person war und wie toll sie war. Also ja, mit ihr habe ich das dann alles richtig toll durchgestanden, aber ich würde sagen, ach so, und da geht es auch bergauf. Also da habe ich dann auch keinen Heimweh mehr bekommen. An dem Tag, wo Alex da war, wurde dann ja auch wieder mit mir geredet. Also dann hatte ich auch mal wieder menschliche Ansprache ein bisschen mehr. Und ab da wurde es dann schöner. Und ja, Aus dem Grund würde ich sagen, hier beenden wir diese Podcast-Folge, weil das auf jeden Fall so ein kleiner Einschnitt war. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir sehr, sehr gerne, wie es euch gefallen hat. Und dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Lasst bis dahin gerne eine Bewertung da. Schreibt mir, wie es war. Und hört auf jeden Fall wieder rein. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit euren Pferden. Und wir hören uns. Tschüss!